Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zugeschaltet aus München ist uns eine Frau mit großer Faszination für Geschichte, für Eis und Wetter. Cornelia Lüdecke ist Wissenschaftshistorikerin mit den Schwerpunkten Meteorologie und Polargeschichte. Sie hat darüber an Universitäten gelehrt, unzählige Vorträge gehalten. Da ist es doch Zeit für ein Gespräch in unserer Sendung. Willkommen, Frau Lüdecke. Guten Morgen, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, guten Morgen.
Sie sind Wissenschaftshistorikerin mit Schwerpunkten Meteorologie und Polargeschichte und haben zum Beispiel kürzlich einen Vortrag gehalten über den 100-jährigen Kalender, Frau Lüdecke. Was sagt er uns denn heute noch?
Heute sagt er uns eigentlich gar nichts mehr, denn er basiert auf 7 Jahren Wetterbeobachtung, allerdings noch ohne Messgeräte, obwohl es die damals schon gegeben hätte. Und sind letztendlich Bauernregeln, die für ein Kloster bei Bamberg erstellt wurden, aber auf der Voraussetzung, dass das Wetter von den Planeten bestimmt wird. Und das ist einfach grottenfalsch aus heutiger Sicht, sodass er heute eigentlich keine Bedeutung mehr hat.
Aber 7 Jahre statt 100, das ist ja auch ein bisschen knapp, nicht? Wer hat denn ja, angefangen mit diesem 100-jährigen Kalender, der dann im 7. Jahr irgendwie rausgekegelt wurde?
Das hat ein Abt Knauer von dem Kloster da bei Bamberg zusammengestellt, also 7 Jahre Wetterbeobachtung. Damals gab es 7 Planeten, wobei die Sonne und der Mond dazugezählt haben und die Erde war im Zentrum dieses ganzen Planetensystems, obwohl man damals schon längst wusste, dass die Sonne im Zentrum ist und die Erde um die Sonne kreist. Wie gesagt, die Voraussetzungen waren völlig falsch und hat dann alle 7 Jahre die Wetterbeobachtung von einem Jahr dann wieder neu angehängt und damit dann die Vorhersage gemacht.
Also jede 7 Jahre.
Genau.
Alle 7 Jahre hat es sich zu ändern. Lag da die gelernte Meteorologin, die Sie ja auch sind, Frau Lüdecke, mit der Historikerin im Clinch, wenn die Meteorologen mit ihren feinen Instrumenten so altes Zeugs wie den 100-jährigen Kalender, der bloß 7 geworden ist, komplett für Unfug erklären? Und Sie beides sind Historikerin und Meteorologin, ja. Ist das nicht ein komischer Spagat?
Nein, eigentlich nicht, weil ich kann ja heute bewerten, was damals die Beobachtung für eine Bedeutung hatten. Und wenn man die Originalbeobachtung der 7 Jahre anschaut, da wechselt eben trockenes Wetter mit feuchten und warm und kalt. Das wird dann genau beschrieben. Da kann man also letztendlich feststellen, dass in diesen Jahren das Wetter so und so gewesen ist in der Nähe von Bamberg. Und das ist für heute letztendlich ein wichtiger Hinweis für diese 7 Jahre Klima, die dort geherrscht haben.
Also nach dem Motto, lokal stimmt's und mit dem Ausweiten muss man vorsichtig sein. Aber es gibt ja ganz faszinierende Beobachtungen in diesen Jahren, zum Beispiel dieses Jahr 1815, das Jahr ohne Sommer. Das wurde von den Menschen ja ganz real beobachtet. Das ist kein Märchen, das Jahr ohne Sommer. Was war da los?
Da ist in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen, der Tambora. Und das war also der stärkste Vulkanausbruch, den man offenbar je miterlebt hat, wo die Asche oder der Auswurf dann ganz hoch in die Atmosphäre gestoßen wurde, in die Stratosphäre. Und konnte sich von dort aus um die Erde verteilen. Innerhalb eines Jahres hat es dann 1816 zu einem Jahr ohne Sommer geführt. Und wenn die Sonne nicht gescheit scheint, dann kann eben die Ernte nicht eingefahren werden, weil einfach das Korn nicht wächst und alles andere auch einfach nicht gescheit wachsen kann, sodass es da eine irrsinnig große Hungersnot gegeben hat. Und erst im darauffolgenden Jahr konnte dann wieder eine gute Ernte eingefahren werden. Und man sagt, dass etwa 200.000 Leute gestorben sind durch die Hungersnot.
Sie sind uns zugeschaltet aus München und es muss ja sehr beängstigend gewesen sein für die Menschen. Also so ein Sommer, wo es immer nur, wo die Sonne nicht zu sehen ist, so dunkle Wolken am Himmel, immer kalt, keine Ernte. Hat man diesen Zusammenhang mit dem Vulkanausbruch als allererster Wetterforscher, sage ich mal, hat man den damals schon ziehen können oder standen die auch panisch vor einem Rätsel?
Die standen vor einem Rätsel, weil die ganze Kommunikation, die wir heutzutage haben, die gab es ja damals nicht.
Das ist dann auch eine ganz beängstigende Erfahrung.
Ja, allerdings.
Also der 100-jährige Kalender ist nur 7 geworden, aber so was man Erfahrungswissen in der Meteorologie nennt, wenn der Bauer in seinem Schweizer Dorf in den Himmel guckt und für sein Tal ziemlich präzise Wettervorhersagen machen kann, das ist dann was anderes als solche Bauernregeln, die irgendwo so rumschwirren, oder?
Der Bauer hat seine eigene Bauernregel, aber wie Sie schon gesagt haben, wenn einer sich mit dem Wetter in seinem Tal auskennt, dann ist das Wetter an der Küste ganz anders. Man darf die Bauernregeln, die in einer Region gelten, nicht auf andere Regionen dann übertragen. Und das ist halt das, wenn man dann ein Buch mit Bauernregeln hat, dann steht das allgemein da drin und dann sagt man, das ist alles Humbug. Das stimmt dann auch, wenn die Regeln dann an einem anderen Ort angewandt werden, als sie ursprünglich entwickelt wurden.
Warum spricht man eigentlich so gern als Meteorologen von Wetterfröschen? Also nicht von Wetterschwalben oder Regenwürmern. Die legen ihr Verhalten ja auch nach dem Wetter aus. Aber immer ist es der Frosch. Ja, wieso eigentlich?
Der Laubfrosch. Ja, man hat dann immer diese Vorstellung von dem Einwegglas und der kleinen Leiter und der Frosch. Und bei gutem Wetter geht er raus und bei schlechtem verkriecht er sich.
Eben.
Ja, das ist halt, hat man sich so ausgedacht.
Sie, Frau Lüdecke, kommen eher aus einer künstlerischen als aus einer wissenschaftlichen Familie. Erzählen Sie doch mal bitte, wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, mein Vater war Kunstmaler und hat dann als Grafiker nach dem Zweiten Weltkrieg gearbeitet. Meine Mutter war Geigenlehrerin und ich habe eigentlich von beiden Eltern viel mitbekommen. Wenn ich da auf Reisen bin und Fotos mache, heißt es immer, die Fotos sind ja richtig toll. Und durch meine Mutter habe ich da noch angefangen, Geige zu lernen, war im Schulorchester und dann wurden dort Bratschen gebraucht. Und nachdem ich nicht so wahnsinnig fleißig im Üben war, bin ich dann ganz gern zur Bratsche gewechselt. Und ich spiele eben heute noch in einem Orchester, in dem Philharmoniker-Orchester in München, wo wir nur Filmmusik spielen und das macht riesig viel Spaß.
Ah, dann so Star Wars und Indiana Jones.
Ja, genau. Das spielen wir auch. Und von meinem Großvater mütterlicherseits habe ich vielleicht mehr das Wissenschaftliche bekommen. Der hat nämlich auch publiziert zum Arbeitsrecht und verschiedene andere Dinge.
Warum das Studium der Meteorologie? Ein Kind, eine junge Frau mit der Nase immer im Himmel, wie wird das Wetter? Oder?
Nein, ich wollte einfach reisen gehen. Auf Reisen gehen und da habe ich festgestellt, dass man mit der Meteorologie doch schön studieren kann und dann kann man an tollen Experimenten teilnehmen, in den Himalaya fahren, da hat man damals große Experimente gemacht und das hat mich einfach interessiert und ich muss sagen, das Studium war wunderschön und wir waren auch viel draußen in der Natur und ja, das war der Ursprung, warum ich Meteorologie gemacht habe.
Und es sollte wieder München sein, nachdem man sie als kleines Kind in den Norden verfrachtet hatte.
Ja, ich bin in München geboren und dann in Norddeutschland aufgewachsen, aber dann zum Studium zurück und München ist einfach meine Stadt und da konnte man eben auch Meteorologie studieren.
Warum ist München Ihre Stadt? Das kommt so klar und deutlich. München ist meine Stadt.
Ja, man hat die Berge, man hat die Seen und wenn man dort lang genug lebt, dann bin ich auch sehr gut vernetzt und naja, durch das Orchester zum Beispiel genieße ich es, mit dem Radl in die Innenstadt zu fahren, um dann unsere Orchesterproben im Hofbauhaus zu haben.
Das da enden ich Lebensqualität. Sie dann. Turbulent.
Ja, das ist für mich Lebensqualität.
Ja. Über einen turbulenten Flug und Wendungen im Leben dazu gleich mehr im Gespräch hier mit Cornelia Lüdecke. Ihre Schwerpunkte sind Meteorologie und Polargeschichte. Angefangen hat sie mit einem Studium der Meteorologie in München. Davon hat sie uns eben erzählt. Das ein Studium, das Sie gern erinnern, auch wegen, ich sag mal, turbulenter Exkursionen mit dem Turboprop. Was ist ein Turboprop und wohin ging's, Frau Lüdecke?
Das war ein ganz großes Alpenexperiment, was von Genf gestartet wurde. Da waren zwei Forschungsflugzeuge aus den USA, die sonst üblicherweise durch Hurrikans fliegen. Und da konnte ich auch auf einem Forschungsflug teilnehmen, der 8 Stunden rund um die Alpen ging. Und das waren 4 propellrige Turbotrop-Maschinen, also mit Propellern. Und wie wir dann entlang der oder über die Po-Ebene geflogen sind auf die französischen Alpen zu, da hat dann der Pilot schon gesagt, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wird es ziemlich schaukeln, denn über den französischen Alpen lag ein dichter Wolkenteppich und darauf sind wir zugeflogen, denn wir wollten ja untersuchen, wie eine Front, die auf die Alpen trifft vom Westen, wie die verbogen wird durch das Hindernis der Alpen.
Eine Front wird verbogen. Alpine Hindernisforschung heißt das Ganze. Toller Begriff. Man versucht nachzuspüren, was ein großes Gebirge mit einem aktuellen Wetter macht? Oder
genau.
Was ist das Ziel?
Das Gebirge ist ein Hindernis, das kann man sich vorstellen wie ein Stein, der in einem Fluss ist und dann fließt das Wasser auf den Stein und zu und dann fließt es entweder oben drüber und rechts und links vorbei. So kann man sich das vorstellen. Das Wasser ist ein langsames Medium und die Luft ist einfach schneller. Und das wollten wir mit mehreren Flugzeugen untersuchen. Und dann sind wir da in diese Wolken hineingeflogen. Üblicherweise mit Passagierflugzeugen fliegt man außen rum, weil man will ja nicht richtig durchgeschaukelt werden. Jedenfalls sind wir in die Wolken hineingeflogen. Und ich war gerade vorne beim Piloten. Hinten waren die vielen Messgeräte und die Wissenschaftler, die dann auf ihre Monitoren geschaut haben. Und plötzlich es ist irrsinnig hell und ein Schlag, also fast gleichzeitig. Und dann kommt schon von hinten jemand zum Cockpit gelaufen und sagt, unsere Monitore sind ausgefallen.
Oh.
Der Blitz ist wirklich in unser Flugzeug eingeschlagen. Und wie wir dann abends gelandet sind, also bei den Piloten, da war alles in Ordnung, hat alles funktioniert. Wie wir dann in Genf aus dem Flugzeug gestiegen sind, hat dann hinten einer in den Radardom geschaut, der also hinten am Heck ist. Und da war ein Loch, hat da rumgepopelt.
Aber nichts mit Ruhe im Auge des Sturms. Nicht? Sind Sie je wieder so durchgeschüttelt worden? Da hat man doch ein doofes Gefühl im Magen. Also es ist eine tolle Geschichte, aber es wundert mich so ein bisschen, dass mir das als jemand als Höhepunkt seines Meteorologiestudiums.
Ja, das war schon unheimlich interessant, weil man ist ja ziemlich durchgeschaukelt worden. Also wenn ich jetzt irgendwo hinfliege mit dem Flugzeug, da schockt mich gar nichts mehr, wenn es da mal leichte Luftlöcher gibt. Ja, das war spannend. Andererseits bin ich mal auf dem Forschungsschiff Meteor mitgefahren und sind in einen Sturm gekommen bei den Azoren mit 10 Meter hohen Wellen. Und dieses Schiff hat eben noch keine Stabilisatoren gehabt, da ging es dann wirklich rauf und runter. Und wenn man also eben im Schiff gegangen ist, wusste ich nicht, geht der nächste Schritt nach oben oder nach unten. Das fand ich unheimlich lustig. Ich war da ganz aktiv und mir hat das überhaupt nichts ausgemacht.
Dann hätten Sie ja auch eine gute Seglerin abgegeben. Womöglich. Bei jedem Wetter und der Magen spielt immer mit. Also dieses Meteorologiestudium stand am Anfang. Trotzdem gab es dann Schwierigkeiten, Frau Lüdecke, schlicht einen Job zu finden. Sven Plöger, ein bisschen jünger als Sie und heute ARD-Wetterexperte, hat uns aus seinen allerersten Anfängen Ähnliches erzählt. Also gute Ausbildung als Meteorologe, aber wenig Stellen möglich und die Stellen, die möglich waren, waren alle besetzt. Hat sich das irgendwie verändert? Denn das Berufsbild hat ja heute einen viel höheren Stellenwert bei all den Turbulenzen und Klimaveränderungen. Geht es ja nicht nur darum, schönes Wetter vorauszusagen, sondern auch mal Leute zu warnen vor Starkregen, Überschwemmungen und so. Ist das heute leichter für Meteorologen als für Sie, die ein wissenschaftliches Studium hatten und dann trotzdem irgendwie strandeten erstmal?
Als ich mein Studium begonnen hatte, waren die Aussichten darin, einen Job zu finden, sehr gut. Das war so auch die Aussage vom Arbeitsamt. Nur als ich dann fertig war, dann waren die freien Stellen, die es gegeben hätte, schon alle besetzt. Also es war extrem schwierig und dann wäre vielleicht noch möglich gewesen, an der Uni zu bleiben. Ich habe dann erstmal für die Industrie Literaturrecherchen gemacht und da war dann das Hauptthema die physikalischen Eigenschaften vom Meereis, also vom Salzwassereis der Ozeane. Und so bin ich dann letztendlich zur Polarforschung gekommen. Dann
Lassen Sie mich noch mal einhaken, Frau Lüdecke. Sie gehen da so in Riesenmeilenstiefeln durch. Sie sind nämlich zu MAN gegangen. Und das ist ja ein Konzern, den man verbindet mit LKWs, mit Müllfahrzeugen. Also was wollten Sie da und was wollten die von Ihnen?
Die haben eine Tochtergesellschaft, MAN Technologie. Und da gab es verschiedene Projekte, für die man Informationen gebraucht hat. Unter anderem sollten die einen großen Eistank füllen. Also theoretisch, es war in Hamburg diese Schifffahrts- und Versuchsanstalt. Und die sollte einen neuen großen Eistank bekommen mit unheimlich großen Dimensionen und dafür sollte ein neues Modelleis kreiert werden. Mhm. Man muss sich ja vorstellen, wenn man Schiffe und Uferkonstruktionen und Bohrplattformen im Verhältnis 1 zu 100 baut und will die testen, dann kann man nicht normales Wasser gefrieren, weil dann die Eiskristalle im Verhältnis viel zu groß sind. Also es müssen ganz winzige kleine Eiskristalle werden. Und da hat die MAN einen Auftrag bekommen, mhm. ein großes chemisches Programm laufen zu lassen, wo am Schluss irgendwas rauskommt, was durchsichtig ist, nicht giftig ist mhm. und verschiedene andere Bedingungen dann erfüllen soll. Und dafür habe ich halt Literaturrecherchen gemacht, um zu zeigen, was in Laborwerten an Meereis, also an den physikalischen Eigenschaften alles getestet wurde und herausgefunden wurde, damit eben dieses künstliche Eis diese Eigenschaften dann auch hat im Verhältnis mehr oder weniger 1 zu 100.
Kurzum, für die Meteorologin wurde es dann arbeitstechnisch auch bei MAN so richtig kalt.
Ja.
Dann kam die historische Polarforschung hinzu. Jetzt haben Sie richtig nochmal studiert, also nebenberuflich, Chapeau, und sich dann zum Beispiel den großen deutschen Polarexpeditionen gewidmet, Frau Lüdecke. Die hat man ja gar nicht so auf dem Schirm. Also vom Wettlauf von des Engländers Scott und des Norwegers Amundsen zum Südpol haben viele mal gehört, aber die großen deutschen Expeditionen, drei gab's. Zu welchem Ziel brachen die auf ins ewige Eis? Kann man das knapp sagen?
Die erste Expedition war von 1901 bis 1903. Zu diesem Zeitpunkt hat man noch nicht einmal gewusst, ist die Antarktis ein Kontinent mhm. oder analog zur Arktis ein eisbedeckter Ozean. Man kannte schon die antarktische Halbinsel und Landsichtungen, die mehr oder weniger zufällig am Südpolarkreis entlang mhm. lagen. Die hatten Walfänger entdeckt. Aber das konnten ja auch Inseln sein.
Die standen auf dem Eis und wussten nicht, ob darunter Boden war.
Die standen damals noch nicht auf dem Eis. Das erste Mal stand einer, ich glaube 1898 oder 99 auf dem Eis der Antarktis. Aber Schelfeis, und das war noch nicht die Antarktis selber. Man wusste ja nicht, es ist ein irrsinnig großer Kontinent, muss man sich ja vorstellen.
Drei Expeditionen gab es insgesamt. Ich greife mal eine heraus, Frau Lüdecke. 1938, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, eine große deutsche Polarexpedition. Konnte man da neugierig vor sich hin forschen oder war das auch politisch vereinnahmt und diente schon den Nazis für bestimmte Zwecke? Wozu war das gut?
Diese dritte deutsche Antarktis-Expedition wurde ausgesendet vom Vierjahresplan, um den deutschen Walfang zu schützen. Das war alles schon Kriegsvorbereitung. Früher hatte man Waltran aus Norwegen importiert, kostete natürlich Devisen. Dann hat man aber begonnen, 1936 eigene große Walfangflotten zu bauen. Also ein Mutterschiff, wo der Wal entsprechend zerteilt wird und alles, was er bietet, dann verarbeitet wird. Und dann zusätzlich noch 7 bis 11 Fangschiffe, die dann mit großen Harpunen die Wale dann jagen.
Also Polarforschung letztlich zu politischen Zwecken und der Wal war mit ein Kriegsmittel. Frau Lüdecke, sind Sie denn selber mal so gen Norden aufgebrochen auf einem Forschungsschiff, da mal richtig selber unterwegs gewesen?
Oh ja, ich war mal eingeladen auf eine Forschungsreise, wo viele Wissenschaftler mit anderen Projekten an Bord waren. Aber ich war speziell eingeladen worden, um das letzte Camp einer verschollenen Polarexpedition von 1912 zu untersuchen.
Mhm. Was ist denn das für ein Miteinander? Also da arbeiten viele Techniker, Naturwissenschaftler mit modernstem Gerät, Fräsen im Meereis rum, feinste Messungen, Hightech. Was machen Sie genau da oder zwischen diesen Kollegen? Wie ist das, wenn da eine Frau kommt und sagt, ich bin Wissenschaftshistorikerin? Wie ist das?
Naja, ich war ja zum Glück nicht alleine an Bord für dieses Projekt. Das waren 4 Leute, die dann dieses letzte Camp untersuchen wollten. Aber es war natürlich unheimlich interessant zuzuschauen, was die anderen Leute untersuchen. Die haben dann Bodenproben genommen, um dann nachzuschauen, welche kleinsten Organismen sich da aufhalten. Mhm. Andere haben Kaltwasserkorallen vom Meeresboden genommen und so weiter. Es war unheimlich spannend, das alles zu beobachten und zu sehen, wie die Gruppen dort arbeiten.
Was kann denn Ihr Fach, die Wissenschaftshistorie, besonders eben über die Polarforschung, fürs Heute leisten? Wo vielleicht Anstöße geben?
Also wenn man untersucht, zum Beispiel das letzte Camp, da haben wir festgestellt, da sind eigentlich 4 Leute an Land gegangen. Da haben sie einen Schlafsack wohl zurückgelassen, wo wir die Reste gefunden haben. Da denkt man sich, oh, ist da einer schon gestorben? Das heißt, wenn man solche historischen Untersuchungen vor Ort machen kann, kann man zusätzlich Informationen gewinnen, was vielleicht diese Expedition zum Scheitern gebracht hat.
Mhm. Selber auf so einem Forschungsschiff ging nach Norden, wenn ich es richtig weiß.
Ja, nach Spitzbergen.
Spitzbergen, da ist schnell ein halbes Jahr Dunkelheit. Dann wieder kann man nicht schlafen. Im Moment geht die Sonne da nicht unter. Alles in Eiseskälte. Wie hält man, wie halten Sie das aus?
Ganz einfach. Ich war im Sommer dort, da hat die Sonne geschienen.
Kann man nicht schlafen. Manche sind dann so auf eine andere Weise high. Das ist nicht einfach.
Ja.
Also in diesen klimatischen Bedingungen hat Ihnen nichts ausgemacht.
Nein, man muss halt dann die Augen irgendwie zudecken, dass es dann auch in der Nacht dunkel ist. Das geht dann. Wir haben ja immer auf dem Schiff geschlafen und das ging wunderbar.
Der Turboflug hat Sie gegen alles gestählt, Frau Nüdecke. Sie waren auf dem Schiff, aber ich nehme an, Sie sind bis ans Eis dann auch rangefahren oder drin gefahren? Also Eisbären gesehen oder wie,
ja,
wie läuft das?
Wir waren in Spitzbergen und da muss man eigentlich immer Eisbärenwächter dabei haben, wenn man an Land ist. Denn wenn die Eisbären im Sommer an Land sind, dann haben sie Hunger. Denn üblicherweise ernähren die sich von Robben, die sich auf Eisschollen dann ausruhen. Aber jetzt durch den Klimawandel verschwinden die Schollen immer schneller, weil das Eis nicht mehr so dick ist. Und wenn man dann einen Eisbären an Land trifft, dann hat der Hunger. Das heißt, als wir dieses letzte Camp dann untersucht hatten, kam tatsächlich auch von der Ferne ein Eisbär auf uns zu. Der wurde dann mit Leuchtpatronen oder Leuchtpistolen dann zum Glück schon verscheucht. Aber da haben wir also 0, nichts geschaut, dass wir ins Boot kommen und dann wieder aufs Schiff gehen, weil das ist extrem gefährlich.
Spazieren gehen nur unter Waffen? Also
ja.
Es sind ja auch, gibt ja auch Unfälle, ne? So mit Eisbären, die tödlich enden können. Sie haben eben gesagt, Klimawandel treibt die Eisbären dann Richtung solcher Camps, weil sie einfach Hunger haben. Wie viel Klimawandel haben Sie denn auf Ihren Touren hautnah erlebt?
Ich bin jetzt mehrfach als Lektorin für Polargeschichte auf Kreuzfahrten gewesen und bin in die Antarktis gefahren, zur antarktischen Halbinsel. Mhm. Und da gibt es eine wunderschöne Bucht, die Paradise Bay, Paradiesbucht, wo Gletscher direkt ins Wasser hineinfließen und abbrechen, wenn eben das Gleichgewicht gestört ist, sodass man da auch große Eisberge dann in der Bucht sehen kann. Aber jetzt im Lauf der letzten Jahre war es ganz extrem, dort zu sehen, wie der Klimawandel sich da ausbreitet. Und zwar diese Gletscheroberfläche war normalerweise im Sommer immer mit Schnee bedeckt. Und dann vor 2 Jahren war das schon ziemlich zerklüftet, weil eben der Schnee abgetaut war. Und im letzten Winter hatte auch kaum wieder Schnee drauf geschneit, sodass das irrsinnig zerrissen und zerklüftet ist und dadurch dann auch immer mehr Eis abbricht. Also das war richtig erschreckend anzusehen. Mhm. Man sieht auch immer mehr jetzt unten schon die Uferlinie, die vorher völlig verdeckt war, weil das Eis drüber gelaufen ist.
Die Uferlinie des Kontinents Antarktis, oder?
Ja.
Ja. Und man kann wahrscheinlich auch immer weiter, sei es gen Süden, sei es gen Norden, immer weiter mit dem Schiff fahren, nicht? Wenn das Eis immer dünner wird und die Fläche immer weniger, ja, dann kann man immer oder muss man immer für Forschungszwecke höher hinausfahren und kann das wahrscheinlich richtig so in Metern, Kilometern messen, wie weit man diesmal wieder höher nördlich oder südlich gelandet ist.
Genau, das hängt allerdings von den Forschungsprojekten ab, aber innerhalb von Spitzbergen ist es ja auch ganz krass, weil die Gletscher da zurückgehen. Wie ich das erste Mal dort mit dieser besagten Forschungsreise unterwegs war, haben wir gesehen auf dem Monitor, wo es elektronische Seekarten gibt, dass wir dann schon etliche Kilometer auf dem Eis fahren, weil eben dieses zurückgegangene Eis noch nicht in die Seekarte eingegangen ist, sodass auf der Seekarte eigentlich da schon Eis stand. Und wir konnten da endlos weit noch in diese Bucht hineinfahren.
Das ist in dem Moment weniger schön als vielmehr beängstigend.
Ja, ja, also das muss man wirklich sagen.
Frau Lüdecke, spinnen wir doch mal einen Moment. Bei welcher Expedition, deren Verlauf Sie erforscht haben, wären Sie gern dabei gewesen?
Oh, ich glaube, da wäre ich am liebsten auf der ersten deutschen Südpolarexpedition von 1901 bis 3 gewesen. Die sind mit einem Dreimaster sozusagen ins Ungewisse gefahren, in einer Region südlich vom Südindischen Ozean. Und da wäre ich gern dabei gewesen und hätte meteorologische Beobachtungen gemacht, denn die sind ja wirklich ins Unbekannte gefahren. Mhm. Die wussten weder, wo sie antreffen, noch was sie sehen. Und unter dem Expeditionsleiter Drygalski ist diese Expedition sehr gut verlaufen. Die war perfekt ausgerüstet, die Leute waren super und er hat die Mannschaft sehr gut geleitet. Und ich glaube, da wäre ich gern dabei gewesen.
Und die kamen dann offenbar auch heil zurück.
Ja, so ist es.
Ich dachte nur, ob der Herr Drygalski Sie da gelassen hätte als Frau auf dem Forschungsschiff. Das ist ja auch noch sehr die Frage. Vielleicht hätten Sie besser blinde Passagierin sein sollen.
Aber das stimmt.
Aber das wäre so der Traum. Sie haben sich Ihre Abenteuer ja zwischenzeitlich, ich sag mal, ein bisschen komfortabler gesucht. Sie haben auf Kreuzfahrtschiffen angeheuert, schon vor Jahren und fahren mit.
So ist es.
Gen Norden. Warum das denn?
Das ist einfach schön, wenn man sonst nur die Polargeschichte kennt, von Archiven, von Fotos, teilweise auch von Filmen. Und wenn man dann wirklich die Chance hat, sowohl nach Norden als auch nach Süden zu gehen und diese Region mal selber zu sehen, möglicherweise auch an den Orten, über die ich geforscht habe, dann kann man sich den Expeditionsablauf auch noch viel besser vorstellen. Allein wenn man schon mal auf einem Schiff gelebt hat, ist das ganz anders, als wenn man nur am Schreibtisch über Schiffsexpeditionen forscht.
Mhm. Gleichzeitig haben Sie gesagt, naja, Klimawandel habe ich hautnah erlebt. Dann die Touristen, die da mit rumschippern, zerstören Sie nicht die Natur mit, die Sie suchen auf solchen Kreuzfahrtschiffen?
Dafür sind ja Lektoren und andere Leute da, die entsprechend die Gäste führen, wo sie hinlaufen dürfen, wo sie nicht laufen dürfen. Mhm. Aber andererseits vermitteln wir ihnen ja unheimlich viel Hintergrundwissen durch unsere Vorträge und können bei den Gästen ein Gefühl dafür entwickeln, wie toll diese Landschaft ist, wie toll diese mehr oder weniger unberührte Natur ist und dass die schützenswert ist. Mhm. Und dadurch wird natürlich ein Denkprozess angeregt, der wertvoll ist.
Gibt es so den typischen Kreuzfahrttouristen, die typische Kreuzfahrttouristin? Und wenn ja, was zeichnet ihn oder sie aus?
Ganz krass gesagt, dass sie Geld mitbringen, denn diese Kreuzfahrten sind nicht unbedingt billig, aber sehr eindrucksvoll. Aber die Gäste sind nett interessiert und gerade nach Corona waren die so froh, endlich wieder aufs Schiff gehen zu können oder erstmals aufs Schiff gehen zu können und haben also was gemerkt, die haben alles in sich hineingesaugt, was geboten wurde.
Aber preislich wird es schnell fünfstellig, oder?
Ja.
Um und bei, das ist schon eine Crew für sich. Ich habe mich immer gefragt, ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, Frau Lüdecke, was macht man den ganzen Tag auf so einem Riesendampfer?
Es sind ja zum Glück keine Riesendampfer, denn auf diese Polarexpedition oder Polarkreuzfahrten werden auf diesen Schiffen nur maximal 199 Gäste mitgenommen.
Mhm.
Und das Schiff selber ist auch nicht groß, ich weiß nicht, 280 oder so können die maximal mitnehmen. Das heißt, es ist überschaubar. Und was macht man? Man schaut die Landschaft an, man liegt an Deck, genießt den ganzen Tag frische Luft, es ist einfach fantastisch und man hat eigentlich immer was zu tun, zu gucken oder man ruht sich aus und liest von dem Stress, den man sonst zu Hause hat, löst man sich und ja, es wird immer was geboten.
Und Sie halten da Vorträge über historische Polarfahrten, solche Dinge, was läuft dann besonders gut? Was lassen sich die Gäste besonders gerne erzählen, Frau Lüdecke?
Ich glaube,
was ist das Interesse am größten?
Ich muss gestehen, meine Vorträge kommen immer recht gut an.
Ich meinte es thematisch, ich zweifle nicht dran, dass
ja, 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 nee, das sind halt die Polarexpeditionen, die dort vor Ort waren. Also natürlich Amundsen und Scott, der Wettlauf oder überhaupt die Person von Amundsen und dann die deutschen Expeditionen von Wilhelm Pfilchner, der im Weddellmeer tätig war. Und diese Dinge, das ja, gibt es eigentlich nichts, wo die sagen, das war besonders spannend oder interessiert mich am meisten, weil die sind einfach offen und sagen, ja, oh, interessant.
Gibt es für Sie eine Persönlichkeit aus dem Bereich der Arktis, Antarktis, Expedition der Wissenschaft, die Sie ganz besonders fasziniert und gefangen nimmt? Vielleicht auch gar nicht, also aus menschlichen Zügen womöglich?
Ich glaube, den Namen habe ich schon erwähnt, Erich von Drygalski. Der war zuvor in Grönland, hat dort überwintert und dann auch in der Antarktis, war ein toller Expeditionsleiter, toller Professor dann an der Uni in München, menschlich super. Also ich würde sagen, das ist ein tolles Vorbild.
Schon. Und die Leute dann alle heil wieder nach Haus gekriegt.
Ja,
ne?
So ist es.
Sie haben viel veröffentlicht, Frau Lüdecke, zur Wissenschaftsgeschichte. Sie haben Logbücher ausgewertet, Karten gewälzt, Tagebücher gelesen, immer wieder in Archiven gestöbert, das Erkenntnispuzzle geduldig zusammengesetzt. Ich habe vor der Sendung gehört, gerade liegt ein Taucher auf Ihrem Tisch. Dem widmen Sie sich, er ist lange tot. Worum geht es da?
Es geht um den ersten Taucher, der in der Antarktis unter dem Eis getaucht ist. Warum? Dieses Holzschiff, der Dreimaster, war undicht. Und er musste immer wieder auch schon an früheren Stellen in Kapstadt schauen, wo das Leck ist. Und das hat er immer wieder neu gemacht, aber irgendwie das Schiff arbeitet und das letzte Leck musste dann tatsächlich in der Antarktis dann abgedichtet werden, als das Schiff eingefroren war im Eis. Und da musste er wirklich durch das Eis, war vielleicht einen Meter dick, dann nach unten gehen in seinem Taucheranzug. Und das ist eine unheimlich spannende Geschichte, weil er tatsächlich 1902 der Erste war, der das überhaupt jemals gemacht hat.
Unter Eis, das ist eine Riesenmutprobe, nicht? Muss man eine Wahnsinnsorientierung haben. Ist er heil wieder hochgekommen?
Ja, er war mit einem Sicherungsseil versehen und die Luft wurde per Hand als Pressluft über einen Schlauch dann zu ihm geschickt. Also er war quasi zweimal mit der Außenwelt verbunden.
Und heute vollziehen Sie seinen Arbeitsweg nochmal nach. Cornelia Lüdecke, heute unser Gast, Wissenschaftshistorikerin, die Geschichte der Polarforschung hat es ihr angetan. Sie hält darüber Vorträge, auch auf Kreuzfahrtschiffen, hat gelehrt in Hamburg und München dazu. Frau Lüdecke, so kommen Sie ja doch mit diesen Schiffen zweimal im Jahr ganz hoch oben nach Norden. Ist das Kalte, das Nordische, die klare Luft, jede Menge Eis, ist das auch Ihre Faszination im Urlaub? Mögen Sie es nicht so warm?
Nein, im Urlaub fahren wir sehr gerne ans Mittelmeer mit den Kindern. Das war einfach schön und einfach der Süden und die Berge. Gut, Skifahren ist dann auch wieder eher in der kälteren Region. Aber sonst sind wir meistens doch in wärmeren Regionen im Urlaub.
Also jetzt fangen die Sommerzeit, die Ferienzeit gerade an. So klassisch 2 Wochen Spanien, Griechenland sind nicht Höchststrafe für Sie.
Nein, überhaupt nicht.
Wo geht's denn als nächstes hin?
In dem Fall geht es als nächstes nach Grönland wieder auf eine Kreuzfahrt. Insofern noch nicht in den Urlaub, der kommt erst später und wird spontan.
Grönland ist die Insel, das Grönlandeis schmilzt wie verrückt. Da merkt man es wohl im Moment am klarsten, was los ist auf der Welt, oder?
So ist es und das ist toll, wenn ich das diesmal auch mit eigenen Augen sehen kann.
Dieses Grönlandeis,
ja.
Ästhetisch natürlich, aber wird immer weniger, macht Sorgen.
So ist es.
Cornelia Lüdecke, ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Tour, die ja jetzt doch nicht in die Sonne geht, sondern wieder in den hohen Norden und bedanke mich fürs Gespräch bei Ihnen.
Ich danke Ihnen.